Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. In dieser Folge sprechen wir über die Radikalisierung von Kindern und Jugendlichen im Internet. Wir beleuchten, wie extremistische Inhalte über Social Media, Algorithmen, Influencer und Online-Gaming-Plattformen gezielt verbreitet werden und warum junge Menschen dort wohl auch besonders anfällig sind. Ja, mit wem spreche ich heute? Man hört es schon, es sind zwei Personen. Ich freue mich ganz besonders, dass Maximilian Campos-Ruf bei uns ist. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass Sandra Schwarz noch direkt in dem gleichen Call mit dabei ist und die beiden nebeneinander sitzen, bei VPN wahrscheinlich in den Büroräumen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Ja, bevor wir einsteigen, will ich Sie beide doch noch ganz kurz natürlich vorstellen. Jetzt Ladies first. Sandra Schwarz, sie hat klinische Psychologie und Psychotherapie sowie Menschenrechte und interkulturelle Entwicklung studiert. Ganz schön viel hört sich das an. Bin sehr gespannt, was da vielleicht auch dahinter steckt. Seit 2025 arbeiten Sie als klinische Psychologin im Fachbereich Psychotherapie und von Violence Prevention Network. Jetzt haben wir auch gleich aufgeklärt, was VPN heißt, mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit Radikalisierungsprozessen bei unter 16-Jährigen und schaut sich insbesondere auch die Wechselwirkung zwischen psychischen Krisen und Radikalisierung an. Ja, Maximilian Campos-Ruf ist Islamwissenschaftler und Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Terrorismus und Sicherheitsstudien. Seit 2017 bei Violence Prevention Network tätig und da für den Fachbereich Wissenschaft vor allem zuständig. Er beschäftigt sich viel mit internationaler Zusammenarbeit, Kooperationen zwischen Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft, Monitoring und Evaluation sowie der praxisorientierten Untersuchung neuer extremistischer Phänomene und Herausforderungen. Wow, ich bin sehr gespannt, freue mich wahnsinnig, dass wir heute das Gespräch führen. Ich habe es gerade eben schon kurz gesagt. Ich glaube, ich kann auch wahnsinnig viel heute dazulernen, weil das ein total jetzt aus meiner Perspektive erst nochmal noch nicht so beleuchtetes Feld war. Und von daher, wie gesagt, vielleicht auch schon gleich meine erste Frage, die mitten rein geht, warum ist Radikalisierung von Kindern und Jugendlichen durch gerade jetzt auch das Internet so aktuell und dringlich wie wohl nie? Oder ist das überhaupt so?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und für das Angebot, heute hier sprechen zu können. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von der Idee verabschieden, dass das Internet alleine verantwortlich ist für Radikalisierung oder dass wir auf quasi internetspezifische und rein online sich bewegende Phänomene gucken, sondern wir müssen sofort hin zum Gedanken, dass Online und Offline eigentlich nicht mehr klar trennbar sind in der heutigen Welt, gerade nicht in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, aber auch nicht in den Lebenswelten von Erwachsenen und älteren Menschen in Deutschland oder international. Die Lebenswelten sind derart verflochten und postdigital, dass Radikalisierungsphänomene auch immer beides sind. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen spielt die Online-Lebenswelt natürlich nochmal eine andere Rolle. Gerade auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre. Die Pandemie und die postpandemischen Zeiten haben sicher dazu beigetragen, dass Kinder und Jugendliche noch stärker in Online-Kontexten unterwegs sind, in digitalen Sozialräumen sich aufhalten, sich austauschen, kommunizieren und in Kontakt mit anderen Menschen kommen, international und national. Das lässt sich ja auch nicht mehr so leicht trennen, was es natürlich noch viel komplexer macht. Insofern haben die letzten Jahre sicherlich nochmal dazu beigetragen, dass die digitale Lebenswelt noch stärker relevant geworden ist im Leben von Kindern und Jugendlichen. Wobei ich weiterhin dabei bleiben würde zu sagen, sie war vorher schon extrem relevant und sie wird es auch bleiben. Aber immer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, direkt am Anfang auch in Verbindung mit den Offline-Themen, die sie so beschäftigen. und ihren Offline-Lebenswelten. Also das lässt sich wirklich schwer trennen heutzutage.
Da ist Internet wahrscheinlich einfach Mittel zum Zweck, gehen wir vielleicht tatsächlich mal, wie hat sich das denn dargestellt die letzten Jahre oder noch bevor das Internet noch nicht so dramatisch in den Fokus gekommen ist, Radikalisierung in der analogen Welt, wie kann man sich das vorstellen? Die Jugendlichen finden sich in Gruppen zusammen und hören dann entsprechende Lieder, wie auch immer. Also vielleicht nehmen Sie uns da mal so ein bisschen mit, wie man sich das so vorstellen kann.
Ja, ich würde mal vielleicht damit anfangen, was gleich geblieben ist, und dann erzählen, was sich vielleicht verändert hat über die letzten Jahre. Was gleich geblieben sind die Risiko- und Schutzfaktoren im Bereich Radikalisierung. Risikofaktoren sind so Themen wie Einsamkeit, belastende Lebenserfahrung, Diskriminierungserfahrung gehören auch dazu. Allgemein das Jugendalter ist schon ein Risikofaktor, weil es da eben viel darum geht, um Identität, um Zugehörigkeit, und das auch das ist, was radikale Gruppen oft bedienen. Also ein Wunsch nach einer klaren Identität, nach klaren Antworten, nach einer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Und genau, Schutzfaktoren sind umgekehrt dann ein sicheres Umfeld, positive Erfahrungen, Freundschaften etc. Das ist ganz wichtig bei Kindern und Jugendlichen. Was sich in der Tat verändert hat, ist der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Der ist einfach mehr geworden, und Radikalisierung findet eben oft über Kontakte statt, über den Sozialraum. Und der Sozialraum hat sich aber verändert. Also der Sozialraum ist jetzt oft einfach der digitale Raum, der sehr viel größer ist. Und dadurch ist der Zugang zu radikalen bis extremistischen, bis menschenverachtenden Ideologien deutlich leichter geworden oder deutlich breiter zugänglich als vielleicht noch vor einigen Jahren.
Ich würde auch sagen, wenn ich da kurz einhaken kann, ich glaube, man hat ja immer die klassischen Bilder aus den Anfangszeiten des Internets zumindest vor sich. Da gab es dann noch die großen Debatten um Schulhof-CDs durch Neonazis, die verteilt wurden, mit irgendwelchen Rechtsrock-Alben, die genau auf Schulhöfen an Jugendliche verteilt wurden, wo dann sich überlegt wurde, wie kann man als Institutionsschule damit umgehen oder auch in Jugendzentren und so weiter und so fort. Da musste die Ansprache natürlich direkter, im direkten Offline, Face-to-Face-Kontakt erfolgen. Heutzutage passiert das online, heutzutage gibt es deutlich mehr Einfallstore, um auch mit fremden Kindern und Jugendlichen direkter in Kontakt zu kommen. Darüber können wir sicher gleich nochmal reden. Das verändert natürlich die Dynamik und erhöht auch das Potenzial, eben angesprochen zu werden oder auch ins Visier zu geraten als vielleicht vulnerables Kind oder Jugendlicher. Aber genau, in der Vergangenheit mussten extremistische Bewegungen, Gruppierungen, seien es jetzt Neonazis oder auch islamistische Gruppen, eigentlich auf den direkten Kontakt vertrauen. Es gab natürlich auch damals schon Videos, die geteilt wurden untereinander. Auch YouTube gab es ja relativ früh schon. Also das hat sicher auch alles eine Rolle gespielt in der Verbreitung des Gedankenguts, dann im Einarbeiten. Aber die Kontakte waren deutlich realweltlicher orientiert und wurden über Jugendzentren, Jugendclubs, Schulen etc. geschlossen. Man sieht ja auch, dass Radikalisierungsprozesse schon häufig auch in irgendeiner Art Verbindung zum Sozialraum stehen, zum Familiensystem gegebenenfalls auch. Das sehen wir auch. Es gibt ja tatsächlich Gegenden oder Familiensysteme, die Radikalisierungsgeschichten aufweist über mehrere Generationen, mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Solche Kontakte haben sicher noch eine stärkere Rolle gespielt, als sie das heute tun. Sie tun es heute sicherlich immer noch, aber eben ergänzt durch die Möglichkeiten und auch Gefahren der digitalen Ansprache.
Wenn man sich vorstellt, auch jetzt ein bisschen zu meiner Jugendzeit, dann hat man das Jugendzentrum, den Treffpunkt in Dörfern vielleicht auch, die ja sowieso immer mehr verschwinden. War das noch eher die Chance, die Jugendlichen dann auch in Anführungsstrichen auf den richtigen, auf den richtigen Weg dann einfach auch zu bringen. Und wenn diese Dinge natürlich wegfallen, sind sie eben in ihrem Kinder- oder Jugendzimmer. Und wie Sie schon sagen, die Einfallstore sind weltweit und können dann beeinflusst werden. Also man hat ja eigentlich auch als Sozialarbeiter zum Beispiel ja dann auch viel weniger Einflussmöglichkeit, weil es die analogen Plätze ja wahrscheinlich alle nicht mehr so gibt. Ja, Umgekehrt weiß ich nicht, ob genau diese Plätze auch früher vielleicht an der einen oder anderen Stelle beigetragen haben, dass sich Gruppen entsprechend finden. Kann man da irgendwas ableiten daraus?
Ich glaube schon, dass das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Fehlen oder die Einsparungen, die Kürzungen im Bereich offener Jugendarbeit oder auch, aber auch selbst und autonom organisierte Jugendzentren, Clubs etc. Sicherlich dazu beigetragen hat. Die Jugendlichen suchen sich natürlich dann Wege, um sich auszutauschen, um in Kontakt zu sein. Und dann sind es in dem Fall eben digitale Wege, wenn die Offline-Möglichkeiten über Jugendzentren, Jugendclubs nicht mehr in der Art und Weise gegeben sind. Also ich glaube, das ist schon, spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, das ist nicht der einzige Faktor, aber es spielt sicherlich eine Rolle. Und Sie haben sicher auch recht, dass in einzelnen Fällen solche Zentren, solche Orte bestimmt auch genutzt wurden zur Ansprache von Kindern und Jugendlichen. Bestimmt. Ich glaube trotzdem, aber man hat eine andere Kontrolle darüber als Fachkräfte, als Gesellschaft, weil man dort ja eine Rolle spielt. Also man ist dort als Sozialarbeiterin oder als Bildungsbeauftragter oder wie auch immer, als Musiklehrer in irgendeiner Art und Weise präsent. Man ist eine Ansprechperson, man bekommt Dynamiken mit, man kann entsprechend darauf reagieren. Und all das ist in den digitalen Räumen natürlich nicht mehr in dem Maße gegeben. Auch wenn es Versuche gibt, solche Konzepte zu übertragen über digitale Sozialarbeit und Ähnliches. Aber da ist es natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den sehr heißen Stein.
Yeah. Ja, und was ich da auch noch ergänzen würde, wäre die Ressourcen, die ja durch so analoge Begegnungsräume geschaffen werden, die sind ganz wichtig. Also die Möglichkeit, mit anderen Leuten sich auszutauschen, Spaß zu haben, Freundschaften zu schließen etc. Wir haben ja eine Generation von Jugendlichen, die durch die Pandemie einfach jahrelang diese Möglichkeiten nicht hatte und die dadurch auch ein großes Einsamkeitserleben hat. Das sehen wir in aktuellen Studien, dass die psychische Belastung von Jugendlichen besonders hoch ist im Moment und auch immer noch höher als vor der Pandemie. Und gerade da braucht es eben Möglichkeiten, sich diese Bedürfnisse wieder zu erfüllen nach Nähe, Austausch etc. Und dafür sind Jugendzentren oder andere Jugend- und Freizeitangebote sehr wichtig. Und ich halte das für ein großes Problem, wenn solche Angebote gekürzt werden, gerade auch im Hinblick auf Radikalisierungsprävention.
Da kommt mir jetzt die Diskussion zum Thema Social Media Verbot 14, 16 Jahre, das lassen wir einfach jetzt mal offen, kommt mir jetzt gerade auch wieder in den Sinn. Wäre das eine Lösung, zu sagen, wir müssen gucken, dass wir die Kids irgendwie aus den sozialen Medien raushalten, weil einfach der Gefahrenraum da viel zu groß ist. Ergänzung, gibt es überhaupt sinnvolle, funktionierende Präventionsstrategien im Online-Bereich? Also ich kann irgendwelche Plakate, Kampagnen oder wie auch immer schalten, aber genauso wie es die radikale Seite, wie es ihr gelingt, natürlich hier mit Inhalten zu bombardieren. Gibt es denn eigentlich hier wirksame Präventionsprojekte online?
Vielleicht zuerst zum Social Media Verbot oder der Debatte darum. Ich glaube, das kann, wenn er nur als einen Baustein in einem großen Kasten von Mitteln und Methoden funktionieren. Ich glaube, das wird gerade als Allheilmittel diskutiert, ist mein Eindruck. Und ich glaube, das ist der genau falsche Ansatz, ehrlich gesagt. Weil mit einem reinen Verbot bewirken wir vermutlich nichts, weil Kinder und Jugendliche immer in der Lage sind, solche Verbote zu umgehen. Das haben wir jetzt auch in Australien schon gesehen. Da gibt es ja ganz interessante auch Berichte, in denen einzelne Familien interviewt werden. Da haben dann die Kinder und Jugendlichen schon vor Monaten, bevor das beschlossen wurde und umgesetzt wurde, ihre Altersangaben geändert im System. Und dann war das schwupps ausgetrickstes System. Also das ist das einfachste Mittel. Ich glaube, das wird zu umgehen sein. Ich kann trotzdem verstehen, was der Sinn dahinter ist. Also ich glaube, man kann das sicherlich auf eine Art und Weise umsetzen, die sinnvoll ist, aber nur, wenn es begleitet wird durch andere Maßnahmen. Weil ein reines Ausschließen funktioniert sicherlich nicht, weil es eben auch, es braucht Maßnahmen zur Befähigung im Umgang mit diesen Inhalten, mit diesen Netzwerken, mit diesen Akteuren für Kinder und Jugendliche. Und das reine Ignorieren und quasi versuchen auszuschließen und damit, genau, Tür zu, Schlüssel weg, löst dieses Problem sicher nicht. Dann würden sie in der Theorie einfach ein paar Jahre später genauso unvorbereitet wie jetzt in diesen Raum stolpern. Und das ist ja auch so eine Thematik. die Gefahren in Anführungsstrichen oder die Risiken der digitalen Welt betreffen ja auch nicht nur Kinder und Jugendliche. Das sehen wir ja auch, wenn wir uns ältere Zielgruppen in der Extremismusprävention anschauen, Radikalisierungsdynamiken, gerade so im verschwörungsideologischen Milieu, aber auch im Rechtsextremismus und anderen Bereichen, passiert das da ja auch in einem relativ großen Maße. Das heißt, dieser reine Fokus oder dieses reine Zeigen auf die Kinder und Jugendlichen ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu einfach und zu kurz gegriffen. Das vielleicht ganz kurz dazu. Ich glaube, da braucht es eine umfänglichere Strategie und Aufklärungsmaßnahmen, nicht nur für Kinder und Jugendliche, auch für Erwachsene in Bezug auf sie selber, aber auch in Bezug auf Fachkräfte, Eltern, um einschätzen zu können, mit was ihre Kinder da eigentlich konfrontiert sind, wie sie das einordnen können, wie sie da auch konstruktiv im Austausch und im Gespräch bleiben können mit ihren Kindern und nicht in der Überforderung geraten selbst und dann einfach die Augen verschließen, so wie das sicherlich zu Zeiten der Pandemie manchmal passiert ist, als Kinder und Jugendliche zu Hause betreut werden mussten und man ganz froh war, wenn die dann mal 2-3 Stunden, während man selber im Homeoffice ist, die Tür zumachen mit dem iPad im Zimmer und da dann natürlich überhaupt keine Einblicke mehr gegeben sind in das, was da eigentlich passiert.
Für mich wäre da dann auch die Frage, wenn man was verbietet man denn dann? Also wir wissen, dass viel Radikalisierung zum Beispiel über Telegram passiert. Telegram ist ein Messenger-Dienst. Wäre das dann auch verboten für Kinder und Jugendliche? Wir wissen, dass Radikalisierung zum Teil über Gaming-Kontexte passiert. Gaming ist aber auch ein Sozialraum, in dem viel Spaß passiert, in dem viel Austausch, auch viel Konstruktives passiert. Würden wir dann die komplette Gaming-Szene verbieten? Also ja, ich frage mich auch, inwiefern das wirksam sein soll, und würde Max da zustimmen, es wäre eher ein Tropfen auf den heißen Stein und müsste begleitet werden durch andere Maßnahmen und eben dann auch um Alternativen. Also wenn man sagt, möchte Kinder und Jugendliche aus diesen ganzen Räumen ausschließen, dann muss man ihnen auch andere Räume bieten, wo sie sein dürfen und sich selbst finden dürfen und ausprobieren können.
Das könnte ja nochmal zusätzlich nach hinten losgehen, wenn wir ihnen jetzt sozusagen, gibt ja auch nicht nur die negativen Aspekte des Netzes, wenn man ihnen diese Möglichkeit auch noch nimmt. Man nimmt ihnen die Jugendzentren, nimmt ihnen sozusagen diese Kontaktmöglichkeit, vielleicht auch im Klassenchat und mit Gleichaltrigen einfach auch unterwegs zu sein. Ja, das ist schon ein Aspekt. Ich glaube auch, das, was Sie jetzt sagen mit Gaming, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist immer so in der zweiten Linie. Man redet über die Social Media Kanäle, aber gerade die Gaming Plattformen, wenn man dann auch in Chats einfach gehen kann, in den Austausch gehen kann, sind ja hochbrisant und hochgefährlich und wahrscheinlich auch gerade in Ihrem Kontext könnte ich mir vorstellen, wenn dann irgendwelche, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Spielen. Mein letztes Spiel, was ich online gespielt habe, war, glaube ich, Pac-Man und dieses Tennisspiel, was es als erstes gab, das kenne ich noch. Also ich habe mit Gaming noch nie was am Hut gehabt. Das nur als Randbemerkung. Also wenn ich hier Käse erzähle, müssen Sie es mir sagen. Aber sag ich mal, diese Ballerspiele, das ist ja so, wo auch wirklich Gewalt stattfindet. Ist das nicht tatsächlich ein echtes Einfallstor für gerade rechtsradikale Gruppen zum Beispiel? Da natürlich, wenn man affin ist für Gewalt, zu sagen, und du kannst das auch im echten Leben in irgendeiner Form erleben?
Ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, dass die größere Gefahr oder das größere Risiko stellen gar nicht die Ballerspiele dar, die klassischen, die man dann im Kontext von Amok-Taten und so immer diskutiert. Sondern eigentlich die Spiele, die noch viel mehr auf Interaktionen ausgelegt sind, tatsächlich auch eigentlich an noch jüngere Zielgruppen gerichtet sind, so wie Roblox, Minecraft und so, in denen man wirklich ja auch eigene Welten bauen kann. Und wir sehen, dass da ganz viel passiert, auch in Bezug auf Ansprache jüngerer Menschen durch extremistische Akteure. Sicherlich spielen die sogenannten Ballerspiele da auch eine Rolle. Man kann dann über so In-Game-Chat-Funktionen auch direkt in den Kontakt kommen und so. Wobei es da, glaube ich, auch, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber ich glaube, es gibt eigentlich eine ganz okay Studienlage dazu, die sagen, dass der Zusammenhang zwischen tatsächlich realweltlicher Gewalt oder auch realen Gewaltfantasien und dem Spielen solcher Spiele eigentlich nicht wirklich gut nachweisbar ist. Und ich finde, das lenkt tatsächlich so ein bisschen ab von diesen eigentlich viel gravierenderen Kontaktaufnahmen über andere Plattformen, die auch im Gaming-Kontext verortet sind, aber viel, viel harmloser daherkommen auf den ersten Blick und in denen eben keine Sturmgewehre zu sehen sind direkt und man irgendwelche Terroristen oder umgekehrt Soldaten erschießen muss, sondern denen man eben Welten baut. Mhm. Und dann wird aber halt ein hakenkreuzförmiges Gebäude gebaut. Oder da werden dann Gebäude gebaut mit lauter schwarzen Flaggen dran. So, um das Islamismus-Beispiel dann da noch mit reinzubringen. Also es werden Mittel und Wege gefunden, gerade in so vermeintlich harmlosen Kontexten auch Kinder und Jugendliche anzusprechen. Was aber auch nicht bedeutet, dass das die Mehrheit der UserInnen dort sind. Ja, das ist ja auch ein Trugschluss. Nur weil das dort passiert, heißt es ja nicht, dass es in der Masse, in dem Maße passiert. Trotzdem ist es eine relevante Entwicklung, der man entgegenwirken muss. Und umso interessanter im Kontext Social Media Verbot. Ich glaube, Roblox ist eine der Websites, die ausgenommen ist in Australien von diesem Verbot. Und gerade dort sehen wir aber, dass natürlich auch einiges passiert im Kontext extremistischer Ansprache. Also auch da wieder, es ist immer imperfekt und man muss irgendwie andere Mittel und Wege finden, glaube ich, um damit umzugehen, jenseits von Verboten. Ich glaube schon, eine Regulierung von Plattformen, eine stärkere beziehungsweise eine Durchsetzung der geltenden Regeln ist was, an dem man arbeiten müsste. Das kann man dann von mir aus auch kombinieren mit Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche zu gewissen Plattformen in gewissen Altersstufen. Aber es muss kombiniert werden mit Aufklärungsmaßnahmen, mit Bildungsmaßnahmen für alle Beteiligten. Das haben wir vorhin schon gesagt. Und eben vor allem auch muss der Fokus, glaube ich, verschoben werden, weg von der Regulierung der NutzerInnen und vor allem der Jugendlichen und kindlichen NutzerInnen hin zur Regulierung der Plattformen und der Durchsetzung geltenden Rechts dort.
Ganz genau. Und dann eben eine Kontrolle davon, ob verfassungsfeindliche Symbole in diesen Plattformen verwendet werden, verbreitet werden, ob Anstiftungen zu bestimmten Taten passieren, ob menschenverachtende Aussagen getätigt werden, auf die es dann keine Antworten gibt. Das ist, denke ich, der relevantere Teil, weil genau wie Max gesagt hat, davon, dass Menschen bestimmte Spiele spielen, seien es auch Ballerspiele, davon werden sie noch nicht extremistisch. Extremistisch werden Menschen, die bestimmte andere Risikofaktoren erfüllen, die ich am Anfang schon genannt habe. Also die emotional belastet sind, die einen großen Wunsch nach Zugehörigkeit haben, die sich einsam fühlen, die vielleicht Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und die sich einfach in anderen Teilen der Gesellschaft nicht gesehen fühlen und dann Anschluss finden in extremistischen Gruppen.
Und wie funktioniert das denn so in der Praxis? Vielleicht haben Sie ja auch mal einen Praxisfall anonymisiert oder wo das mal deutlich macht. Also wie passiert so eine Ansprache? Wie können vielleicht auch, kann ein Umfeld sowas auch merken? Klar, dass sich das Kind irgendwie vielleicht auch verändert oder so. Vielleicht haben Sie da mal so ein Beispiel?
Jetzt kein ganz konkretes, aber man kann es ja mal so ein bisschen schematisch versuchen darzustellen. Vielleicht kann man da sogar mal eins der noch ein bisschen aktuelleren oder ganz ganz spezifischen Phänomene, nämlich diese ganze Thematik um die sogenannte nihilistischer Gewaltextremismus, The Com, 764, diese Geschichten auch mal mit aufnehmen. Was sich daran ganz schön zeigt, wie wenig gut bisherige Regulierungsmechanismen funktionieren. Also üblicherweise oder klassischerweise hätte man Kinder und Jugendliche, die in irgendeiner Art und Weise sich für bestimmte Themen interessieren, in dem Kontext vielleicht Themen, die auch schon mit psychischen Vulnerabilitäten zu tun haben, Essstörungen vielleicht zum Beispiel, da in Austauschgemeinschaften sind, Selbstverletzungen, aber auch genau so selbstorganisierte eigentlich Unterstützungsformate, also in irgendwelchen Gruppen unterwegs sind, in irgendwelchen Discord-Servern unterwegs sind, in denen man sich zu solchen Thematiken austauscht, weil man sich dafür interessiert, weil man vielleicht auch selber einen Bezug dazu hat, oder in der Familie oder wie auch immer. Und dann werden solche Personen ganz gezielt angesprochen von Akteuren aus diesen Milieus. Und das kann dann funktionieren über offene Plattformen wie TikTok. Das heißt, man ist dann, man teilt selber Videos, die dann in diese Algorithmen reingeraten. Die haben dann die entsprechenden Codes. Das heißt, die tauchen bei den anderen auf. Man sieht, da ist vielleicht ein jüngeres Mädchen, irgendwie 13, 14 Jahre alt, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzt. Die wirkt so, als könnte man sie ganz gut ansprechen, als könnte man vielleicht auch mit ihr ins Gespräch kommen, man schickt Direktnachrichten, man gerät so in Kontakt, man schenkt Aufmerksamkeit, man schenkt Zugehörigkeitsgefühl, da werden dann ganz klassische Strategien angewandt, die man auch aus Grooming-Kontexten kennt, also Lovebombing und Zuneigung und erstmal Aufbauen des Selbstwertgefühls, aber dann eben auch ein Einfordern ab einem gewissen Punkt von Liebesbekenntnissen und Beweisen, die dann recht schnell eben auch in was Gewaltförmiges und Selbstverletzungen zum Beispiel abdriften, aber man kommt über offene Kontakte, also über offene Plattformen in Kontakt, Instagram, TikTok. Man versucht das dann langsam in geschlossenere Settings abzulenken. Man kann den Discord-Server umlenken. Man schickt einen Einladungslink. Man kann aber auch in geschlossene Telegram-Gruppen oder Kanäle weiterleiten, in denen dann so ein bisschen offener gesprochen wird. Und dann ist es einfach wirklich so eine Spirale nach unten. Es geht immer in immer geschlossenere, immer kleinere, immer elitärere, in Anführungsstrichen, Gruppen, während man daran arbeitet, das Zugehörigkeitsgefühl auf der einen Seite, aber eben auch die Belastung auf der anderen Seite zu erhöhen. Das wäre jetzt in dem Kontext so ein Verlauf. Das heißt, auch da geht es über die ganz offenen klassischen Social-Media-Kanäle, TikTok, Instagram, Snapchat, die das einfach vorbieten. Und dann eben in die geschlossenen Kontexte, die man auch als Außenstehender weniger gut durchdringen kann, zu verweisen. So. Und das ist eben das Gravierende und das Interessante. Das betrifft jetzt das Phänomen, das betrifft aber auch den Rechtsextremismus und den Islamismus. Man findet all diese Gruppierungen ziemlich einfach auf den offenen Plattformen wie TikTok und Instagram. Wenn man sich minimal auskennt mit den Codes, und das können Kinder und Jugendliche einfach, weil die Codes ja auch Anleihen sind aus anderen jugendkulturellen Phänomenen und Memes und so weiter und so fort. Dann gibt's Codes, die sucht man von mir aus aktiv oder man hat sie schon in seinem Algorithmus drin. Und dann kommt man ganz natürlich im Endeffekt auf diese Inhalte. Und da geht es auch um wirklich sehr, 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 sehr drastische und eindeutige Darstellungen von Gewalt, Gewaltverherrlichung, Menschenfeindlichkeit, Darstellungen auch von Massengewalt, also was ja da eine große Rolle spielt, ist auch die Verherrlichung von eben Amoktätern. Das wird dann manchmal verfremdet in der ästhetischen Art und Weise, die dann auch wiederum gewisse Milieus anspricht. Da gibt's dann so Cutecore-Fandoms, da wird dann alles mit so Hello Kitty Pink überlegt, aber es geht um Selbstverletzungen. Also da werden dann Selbstverletzungen und sogenannte Cutscenes gezeigt, aber eben hinterlegt mit rosa Sternchen und Einhörnern und Hello Kitty und ähnlichen Dingen, um dann eben auch so eine gewisse Ästhetik mit einzufangen. Also da wird ganz gezielt gespielt mit Anleihen aus anderen Bereichen, die total anschlussfähig sind und über die man ganz gut in solche Communities reinkommt, eben auch ganz gut ansprechbar ist dann für TäterInnen aus dem Bereich. Wobei es auch nicht immer nur darum geht, dass man sehr, sehr aktiv angesprochen wird. Manchmal ist es ja auch interessant für Kinder und Jugendliche aus diesen Bereichen, die eh schon ein Interesse haben an solchen Themen, dann von selbst so ein bisschen tiefer reinzuklicken und dann selbst quasi diesen Brotkrumen zu folgen. Weil es natürlich auch eine Faszination hat. Und weil gerade die ästhetischen Elemente, glaube ich, da eine ganz, ganz große Rolle spielen, die eben schon interessant und spannend wirken können, gerade auf junge Menschen.
Ja, auch eine Veränderung ist, dass die Bandbreite an Content, die angeboten wird, sehr viel größer geworden ist. Also es ist nicht so, wenn wir im Bereich Rechtsextremismus schauen, dass rechtsextremistische, dass man dann direkt bei den Videos landet, die offen menschenverachtend sind, offen zu Gewalt aufrufen etc., sondern dann gibt es vielleicht erstmal Videos, die so ein sehr ländliches, altmodisches Bild bedienen. So, ich weiß nicht, irgendwie Frauen, die vor allem in der Küche stehen und vor allem kochen und vor allem irgendwie in einem bestimmten konservativen Stereotyp entsprechen und das aber so hip darstellen. Und so von da geht es dann immer weiter in Richtung Extremismus. Also das heißt, es ist auch oft schwer zu sagen, ab wann sprechen wir denn von extremistischem Content, weil das Bild an sich ist jetzt erstmal nicht verboten, aber es verleitet halt zu weiterem dann irgendwann völkischem Content und dann irgendwann extremistischem Content. Also das ist sehr schwer und das macht es eben auch so schwer, von außen zu erkennen, wann Kinder und Jugendliche solchen Content anfangen zu konsumieren, wo Angehörige und Lehrkräfte und das Umfeld auf jeden Fall natürlich aufmerksam werden sollten, ist, wenn Jugendliche anfangen, bestimmte menschenverachtende Aussagen zu tätigen, also sagen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht zu Deutschland gehören oder im Bereich islamistischer Extremismus, dass irgendwie von Ungläubigen anfangen zu sprechen und was man denen alles antun sollte. Das wären sehr eindeutige Kennzeichen. Und dann nochmal viel, fast noch wichtiger sind aber so Anzeichen wie, mein Kind zieht sich zurück, mein Kind fängt auf einmal an, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden, die es vorher nicht gemacht hat. Das ist nicht unbedingt dann sofort problematisch, aber da würde ich ein Umfeld einfach ermutigen, mal nachzufragen, was das Kind gerade beschäftigt, mit wem es seine Zeit verbringt, wie es ihm so geht. Das ist auch immer eine wichtige Frage, weil ab irgendeinem Punkt wird so ein Content dann auch oft beängstigend und belastend. Oder es gibt vorher schon Belastungen, die dann dazu führen, dass ein Kind oder Jugendlicher mehr Zeit im Internet verbringt. Und das sind die Punkte, wo es einfach gut ist, als Umfeld dann hellhörig zu werden und aufmerksam zu sein und auch als Gesprächsperson präsent zu bleiben, als Ansprechperson. Das ist ganz wichtig. Also nicht, wenn Jugendliche dann einmal eine schwierige Aussage tätigen, sofort sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern als Gegenüber präsent bleiben und zu erklären, warum man selbst gerade erschrocken ist, warum man etwas problematisch findet, nachzufragen. Es ist auch fast noch wichtiger, als darauf zu antworten, ist nachzufragen, woher hast du denn das? Wie kommst du drauf? Wer hat dir das erzählt? Wie würdest du dich fühlen, wenn man so über dich redet? Und da einfach im Kontakt zu bleiben, das ist ganz wichtig, damit Kinder und Jugendliche nicht sich nur noch in Kreisen bewegen, die dann immer radikaler, immer extremistischer, immer eintöniger sind.
Ja, da ist dieses Bild der Spirale, was Sie vorhin ja auch gesagt haben, ist genau das. Sie geht ja immer tiefer und dann das Kind dann da wieder rauszuholen, dann bedarf wahrscheinlich dann irgendwann sehr, sehr große Anstrengungen bis hin, dass es wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht funktioniert. Von daher sind wir ja auch wieder beim Thema wirksame Prävention. Aber bevor ich da nochmal drauf eingehe, die Hintergründe, die Ziele derer, die diese Inhalte erstellen, was ist die Motivation dahinter zu sagen, ich ziehe immer mehr jugendliche Kinder in meinen Bann? Also das ist ja genauso wie, sag ich mal, wenn ich irgendwie mit Spam, dann versuchen die da irgendwie Geld zu verdienen oder sowas. Aber gibt's da irgendwelche echten Motivationen dahinter? Weil, ja, Punkt, Frage.
Ich glaube, die Motivation hängt wirklich stark davon ab, von welchem Phänomen wir reden. Also wenn ich jetzt an den islamistischen Extremismus denke zum Beispiel, dann gibt es weiterhin ein recht aktives Interesse daran, Leute zu rekrutieren für auch internationale dschihadistische Aktivitäten. So, wir sehen jetzt gerade auch, was in Syrien passiert, nachdem die syrischen Regierungsgruppen die Verantwortung über das IS-Internierungslager, das von den Kurden betrieben wurde, vorher in Al-Hol übernommen haben. Und jetzt gibt es Berichte von bis zu 15.000 Personen, die im Zuge dessen ausgebrochen sind, wenn nicht sogar mehr. So, also da ist sicherlich auch zu erwarten, dass sich die Aktivitäten gegebenenfalls wieder verstärken und sich in diesem Kontext entsprechende Dynamiken entspinnen können. Aber es geht, also im Islamismus geht es ganz klar weiterhin um Radikalisierung, Rekrutierung in ein, genau, dschihadistisches oder ja, genau, in eine dschihadistische Ideologie oder in eine religiös-extremistische Ideologie, wie auch immer die dann genau ausgeprägt ist. Da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt dann Hizb ut-Tahrir nahe Kanäle, die auch so ein weltweites Kalifat anstreben. Es gibt dann die eher nochmal deutlich dschihadistische ausgelegten Organisationen und Nachorganisationen rund um den IS, die nochmal ein bisschen andere Taktiken und Wege haben, um ihr Ziel zu erreichen. Im Kontext Rechtsextremismus ist es ähnlich. Auch da soll rekrutiert werden für zumindest mal deutschnationale Bewegungen, Gruppierungen bis hin zu rechtsterroristischen Gruppen. Da ist eigentlich alles mit drin. Da ist aber das Interessante, dass wir mittlerweile wieder sehen, dass diese lebenswelt- und realweltlich fokussierten Angebote zunehmen. Also diese ganz klassischen, wir unternehmen gemeinsam Aktionen, wir unternehmen gemeinsam Kampfsporttrainings, wir machen pseudo-paramilitärische Ausbildungscamps in irgendwelchen Wäldern, wir fahren gemeinsam auf Demonstrationen, wir versuchen, Pride-Veranstaltungen einzuschüchtern und so. Also dieses realweltliche Erleben, diese Lebenswelt, die aufgebaut wird, nimmt wieder zu. Also wirklich. Und dann spielt die Online-Welt in dem Zuge eher eine Rolle, um diese Aktivitäten zu disseminieren und zu zeigen, wir sind hier, wir unternehmen auch Offline-Dinge, wir füllen quasi auch Lücken, die das System hinterlassen hat, ehrlicherweise, mit diesen Aktionen und bieten eben diese Lebenswelt an, die Kinder und Jugendliche unter Umständen gerade in ländlichen und sonstigen eher vernachlässigten Kontexten nicht mehr in dem Maße vorfinden. Und im Kontext des Phänomens, das ich gerade kurz angesprochen habe, diese nihilistischen Gruppierungen, geht es tatsächlich häufig um Gewalt, um der Gewalt willen und um Zerstörung als primäres Handlungsmotiv. Und da geht es dann nicht unbedingt um eine größere dahinterstehende Ideologie. In einigen Fällen gibt es durchaus ideologische Bezüge, aber es geht erstmal in der Regel darum, Kontrolle auszuüben, natürlich auch Zugehörigkeitserfahrungen selber zu machen. Es sind ja auch so Incentive-Systeme. Das heißt, je mehr Leute man reinzieht, je extremer man wird, je böser man wird in diesen Kontexten, desto höher ist der Status in diesen Gruppen. Das heißt, es hat einen ganz, ganz direkten persönlichen Bezug erstmal, warum man auch andere Leute mit reinholt und versucht, andere Leute zu quälen und zu unterdrücken. Aber grundsätzlich geht es da tatsächlich erstmal um Gewalt und Zerstörung als primäres Motiv. Von daher, das sind jetzt so die drei Phänomene. Und dann, genau, je nach Gruppierung unterscheidet sich das schon sehr, sehr deutlich, würde ich sagen.
Ja, was sich, glaube ich, durchzieht, ist, dass oft diejenigen, die diese Gruppen anführen oder anleiten, oft auch ein eigenes, also die große Brustwut oder auch eigene belastende Erfahrungen haben, gerade in dem letzten Kontext, den Max angesprochen hat, den nihilistischen Extremismus. Da sprechen wir oft von TäterInnen, die vorher selbst auch Opfer waren. Das lässt sich nicht auf alle Phänomenbereiche so übertragen, aber so die Effekte oder die Abläufe, wie sich Menschen radikalisieren und die Bedürfnisse, die meistens erst nicht erfüllt waren und dann über eine extremistische Gruppe erfüllt werden, die sind einfach phänomenübergreifend sehr ähnlich.
Aber da schließt sich tatsächlich jetzt die Frage nach wirksamer Prävention ja an. Wo müssen wir anfangen? Wie früh müssen wir anfangen? Sag ich mal, wir jetzt als Stiftung auch, die im Bereich sexualisierte Gewalt unterwegs ist, wir machen Kita-Programme bundesweit, wir gehen in Grundschulen, sind da aktiv. Funktionieren da die gleichen Mechanismen? Gibt es überhaupt genügend Tools in der Offline-Welt, jetzt trennen wir es bewusst und nochmal, ich habe keine Ahnung, gibt es in der Online-Welt auch Präventionsmaßnahmen? Das hatten wir vorhin, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet. Das wäre spannend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, genau, auch da muss man wieder kombinieren, weil ich glaube, dass genau das, was Sie gerade gesagt haben in Bezug auf Prävention von sexualisierter Gewalt, also wirklich in die direkten Gespräche gehen mit den betroffenen Personen, mit Fachkräften, Aufklärungsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Warnzeichen und so weiter und so fort. Das ist was hier auch eine wahnsinnig große Rolle spielt und ich glaube auch eine noch größere Rolle spielen muss in Zukunft, weil ich eben genau das Gefühl habe, Aufklärung, Bewusstsein dafür, was da so passiert, fehlt total. Bei Eltern, bei Angehörigen, aber auch bei Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe und in der Bildungsarbeit, Lehrerinnen und Lehrern. Da sehen wir eine ganz große Lücke, weil es einfach auch so ein komplexes System ist, diese digitale Welt. Und man natürlich dann vielleicht auch den Impuls hat, sich ein bisschen davon zurückzuziehen, zu distanzieren und sich auf seinen eigenen Fokus zu begrenzen, der dann da vielleicht ist, Mathe- oder Ethikunterricht, und die anderen Dinge so ein bisschen auszublenden. Weil es auch echt einfach schwierig ist und sich da auch Abgründe auftun unter Umständen, wo man selber vielleicht nicht die Handlungsstrategien hat, damit umzugehen. Aber ich glaube, da muss intensiviert werden. Gerade Eltern und Angehörige müssen befähigt werden, zu verstehen, was da eigentlich passiert und im Gespräch zu bleiben. Das ist das, was wir vorhin hatten. Nicht erst ins Gespräch zu kommen, dann mit vielleicht auch Präventions- und Akteuren oder auch sogar Sicherheitsbehörden, wenn es schon viel zu spät ist, sondern frühzeitig und langfristig mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben darüber, was sie offline wie online so umtreibt, wo sie sich bewegen, in welchen Kontexten, was sie da so interessiert und so weiter und so fort. Und zwar in der nicht konfrontativen und nicht verurteilenden Art und Weise. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf. In Bezug auf tatsächlich digitale Präventionsansätze wurde in den letzten 10, 20 Jahren unglaublich viel ausprobiert. Und ich glaube, noch niemand hat den Heiligen Gral so richtig gefunden. Es ist weiterhin ein Ausprobieren, würde ich mal sagen. Ganz am Anfang ging es ganz viel erstmal um Gegennarrative. Dann wurden so Narrativkampagnen gemacht. Wir müssen jetzt ein demokratisches, pluralistisches Gegenangebot schaffen, um den extremistischen Narrativen zu widerstehen. Davon ist man ziemlich abgekommen, genau, weil es einfach viel zu breit und nicht unbedingt attraktiv ist. Und dann waren immer noch die Förderlogos drauf oder dann stand da noch die Bundesregierung drunter. Das ist für Kinder und Jugendliche eh direkt mal nicht interessant.
Und weil es wahrscheinlich der Algorithmus auch bestraft, die und, guten Inhalte.
Genau. Das kommt noch dazu. Es ist wahnsinnig schwer, also auch auf eine Art und Weise zu produzieren, die wirklich funktionieren, genau, die geklickt werden, die der Algorithmus mitnimmt, die Kinder und Jugendlichen aber auch akzeptieren. Alternativnarrative waren dann so das Nächste. Also man muss quasi Alternativen, positive bieten, nicht nur gegenhalten, sondern selbst positive Narrative schicken, die nicht nur reagieren, sondern quasi proaktiv funktionieren, ist auch wahnsinnig schwierig. Dann wurde versucht, Aufklärungsarbeit zu machen, genau, vielleicht auch mit InfluencerInnen, die es schon gibt, und positive Messages in quasi so nativen Content mit einzubauen und da zu kooperieren. Das ist sicherlich was, was in Teilen auch funktionieren kann. Es gibt aber auch eben Dinge, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, die versuchen, das, was früher quasi offline versucht wurde, also Straßensozialarbeit in digitalen Kontexten einzuführen. Das heißt, SozialarbeiterInnen, BeraterInnen, die in digitalen Lebenswelten unterwegs sind und dann aktiv in solche Kontexte eingreifen. Manchmal eher beobachtend, manchmal so ein bisschen leiten, manchmal Ressourcen zur Verfügung stellen, manchmal auch versuchen, in den direkten Austausch mit Personen zu gehen, die kommentieren, die irgendwo aktiv sind, wenn sie merken, da ist vielleicht eine Problematik. Aber auch das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also weil es meistens, erstens, wann sind die NutzerInnen aktiv? So funktioniert das mit den Arbeitszeiten der entsprechenden Kolleginnen. Und zweitens bräuchte man eine derart große Masse an Fachkräften, die online aktiv sind, dass auch das immer nur ein Hinterherrennen ist im Endeffekt. Aber da gibt es weiterhin auch laufende Versuche, sowas umzusetzen. Das kann sicherlich auch funktionieren. Ich glaube auch, dass solche Einzelinteraktionen zum Teil das Potenzial haben, Personen einen Denkanstoß zu geben, einen Impuls zu geben, dass sie anfangen, sich vielleicht zu hinterfragen oder gewisse Dinge zu hinterfragen und sich dann nochmal für andere Dinge zu interessieren. Das ist aber wahnsinnig schwierig. Was wir gerade vielleicht auch als kurzen Werbeblock versuchen, ist nicht gegen die Plattformen zu arbeiten, sondern zu versuchen, mit den Plattformen womöglich zu kooperieren und deren eigenen Systeme zu nutzen, um UserInnen Ressourcen auszuspielen oder einen direkten Kontakt zu Beratungsstellen auszuspielen, wenn sie in ihrem Verhalten auf der Plattform gewisse Warnsignale an den Tag legen. Das heißt, es gab auch schon so Redirect-Ansätze in der Vergangenheit, zum Beispiel, wenn Menschen bestimmte Suchbegriffe suchen, dann ploppt so ein automatisiertes Google-Suchfenster auf, das dann darauf hinweist, sie suchen nach White Genocide, hier sind Aufklärungsmaßnahmen oder Aufklärungsressourcen. So, das ist so die ganz ursprüngliche erste Version davon. Das wird immer unter dem Label Redirect gehandelt. Was wir jetzt gerade versuchen, ist, geht so ein bisschen weiter und tatsächlich eben so ein bisschen auch die Verhaltensmuster der UserInnen ausgelegt. Damit haben dann die Präventionsanbieter nichts zu tun. So, das wird auch nicht weitergeleitet, sondern man ist quasi auf die Kooperation der Plattformen angewiesen, was es auch nicht unbedingt einfacher macht. Dass die dann wiederum sagen, wir spielen NutzerInnen mit einem bestimmten Warnkatalog an, Warnsignalen, bestimmte Inhalte aus. Und diese Inhalte können dann sein, erstmal eine Weiterleitung auf Ressourcen, aber die Inhalte können auch seine Weiterleitung in direkte Offline-Beratungsangebote. Also dieser Versuch, offline, online zu verzahnen, indem man Menschen direkt in Kontakt kriegt mit Beratungsstellen, die dann über Videochat, über einen regulären Chat, über Telefon, aber auch von mir aus über klassische Beratungsstellenarbeit in den direkten Kontakt zu gehen. Aber auch das, wie gesagt, ist noch in einem frühen Stadium. Also das ist weiterhin ein Feld, in dem man wahnsinnig viel ausprobiert aktuell, weil man auch viel ausprobieren muss, weil sich diese Welten eben auch so stark verändern. Und die Plattformregeln sich verändern, die Algorithmen sich verändern, die Inhalte sich verändern. Und man als Präventionsakteur oder Bildungsakteur oder Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe auch im breiteren Sinne eigentlich immer ein bisschen hinterher ist und versuchen muss aufzuholen.
Und eine weitere Frage war ja, ab wann wir anfangen müssen. Das würde ich sagen, hängt davon ab, was unsere dahinterstehende Frage ist. Eine dahinterstehende Frage kann ja sein, ab wann können wir von Radikalisierung sprechen? Und das wissen wir tatsächlich nicht so genau, weil sich die bisherige Radikalisierungsforschung eigentlich vor allem auf Menschen ab 16 fokussiert hat, weil man davon ausgegangen ist, naja, die sind im Jugendalter und da geht es viel um Identität und dann kann man sich auch radikalisieren. Und inzwischen wissen wir, es gab auch in Deutschland schon Festnahmen von 14-Jährigen, die extremistische Gewalttaten begangen haben. Das heißt, das ist ein sehr neuer Bereich. Was wir wissen, ist, dass Radikalisierung je jünger die Kinder und Jugendlichen sind, desto weniger kann man von einer klaren ideologischen Überzeugung sprechen und desto mehr geht es eigentlich um Zugehörigkeit. Es wird auch berichten auch unsere Fachkräfte aus den Extremismusberatungsstellen immer wieder. Das sind dann oft keine Kinder und Jugendlichen, die eine klare Vorstellung haben davon, welche Ideologien sie da vertreten oder die davon total überzeugt sind, sondern die einfach in einer extremistischen Gruppe Anschluss gefunden haben und dann anfangen, das nachzuplappern. Also, dass die Zugehörigkeit eigentlich immer zuerst kommt, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und dann das Thema Radikalisierung. Was wir aber auch wissen, ist, dass so Fragen wie Wer gehört zu meiner Gruppe, wer ist eine Fremdgruppe, und ein Verständnis für soziale Hierarchien, wessen Wort wiegt mehr, wem muss ich eher zuhören, wer gewinnt meistens oder so. Dieses Wissen erlangen Kinder schon sehr, sehr früh, also im Kleinkindalter. Das ist auch evolutionär wichtig, zu wissen, so, zu wem gehöre ich, bei wem bin ich eher skeptisch. Aber diese, können Sie mal protopolitischen Einstellungen nennen, die entwickeln Kinder schon sehr früh, und die unterscheiden sich auch zwischen Kindern. Und das wiederum hat zum Beispiel damit zu tun, was sie von ihrem Umfeld vermittelt bekommen. Also das heißt, wenn Eltern und Fachkräfte Kindern wirklich ab dem Kleinkindalter, ab dem Kindergartenalter vermitteln, du darfst sein, wie du bist, andere Menschen sind anders als du, die dürfen anders sein als du. Es erlaubt, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Es ist erlaubt, dass Menschen unterschiedliche Dinge glauben. Das bereichert uns, wenn Menschen unterschiedliche Dinge glauben und so weiter. Das hilft, um eben vorzubeugen und eine Resilienz zu schaffen gegenüber extremistischen Narrativen.
Ich finde es total spannend, weil die ganze Zeit in meinem Kopf sich das Thema dreht, ob man auch bei den ganzen Präventionsprogrammen nicht integrierter denken müsste. Also wenn ich drüber nachdenke, jetzt unsere Stiftung hat jetzt in den letzten Jahren knapp 120.000 Kinder im Grundschulbereich mit unserer Präventionsausstellung erreicht, die sich auf sexualisierte Gewalt, auf Körperempfinden, Resilienzfaktoren und so weiter, kann ich weit ausführen, konzentriert. Wir haben 7.000 angehende Lehrkräfte, Lehramtsanwärter zu dem Thema fit gemacht. Und letztlich haben wir wahrscheinlich mit keinem Wort das Thema Extremismus einfließen lassen. Und ich frage mich, ob es nicht da auch, wenn man sowieso schon, wir in unserem Feld, ihr in eurem Feld, dass es da viel mehr Synergien geben könnte und sage ich mal, zumindest eine Open-Mindedness zu sagen, ja, wir haben auch einen Blick auf dieses und jenes Thema und schauen nicht nur auf unser Thema sexualisierte Gewalt, in Anführungsstrichen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da viel mehr Offenheit bräuchte, um dann auch einfach die Signale stärker und leichter deuten zu können und diesen Aspekt auch in die Präventionsarbeit mit einfließen zu lassen. Wie seht ihr das?
Ja, ich finde, es ist ein ganz wichtiger und auch sehr richtiger Punkt. Also ich beschäftige mich in meiner Arbeit ja viel mit den Wechselwirkungen und Überschneidungen zwischen irgendwie psychischen Belastungen und Radikalisierungsverläufen. Und da können wir sagen, ne, es gibt keinen kausalen Zusammenhang. Also bei weitem nicht alle Menschen, die sich radikalisieren, erfüllen die Kriterien für eine psychische Diagnose, und umgekehrt natürlich die meisten Menschen, die psychische Diagnosen haben, radikalisieren sich nicht. Aber es gibt gemeinsame Risiko- und Schutzfaktoren. Und gemeinsame Risikofaktoren sind belastende Erlebnisse, wie ich eben schon gesagt habe, Einsamkeit etc. Mhm. Und gemeinsame Schutzfaktoren sind irgendwie ein freundliches, stabiles Umfeld, Kontexte, wo man Erfolgserlebnisse hat, irgendwie Hobbys, die den Selbstwert fördern etc. Und das ist auch was wir bei unseren Fortbildungen versuchen, immer Fachkräften mitzugeben: um Extremismus vorzubeugen, brauchen sie keine fundierten Kenntnisse über alle möglichen Codes, über alle möglichen Symbole, über alle möglichen Gruppierungen, sondern mit einer irgendwie aufgeschlossenen Art gegenüber Jugendlichen, mit positiven Freizeitangeboten, mit einem offenen Ohr, kann man sowohl Diagnosen, also psychischen Diagnosen, als auch Radikalisierung, als auch zum Beispiel Drogenkonsum etc. vorbeugen. Also die Risiko- und Schutzfaktoren für all diese Phänomene, die wir vermeiden wollen, sexualisierte Gewalt, Konsum, Gewalttätigkeit im extremistischen Kontext und so, die lassen sich alle über ähnliche Maßnahmen verhindern.
Ja, eigentlich ist das genau der Punkt, zu sagen, ne, irgendwie man muss das vielleicht bestimmte Aspekte so als Querschnitts Thema einfach durch alle Maßnahmen sehen, um da vielleicht auch dann viel mehr Masse und breiter auch Kinder erreichen zu können, eben früh erreichen zu können und dann in die Intervention gehen zu können. Ja, ich glaube, wir reden ja im Moment nur noch über Demokratieverständnis und alle möglichen Initiativen, was ich ja total wichtig und toll finde. Wir müssen, glaube ich, in allen Bereichen an unserem Demokratieverständnis ja arbeiten und ich finde, das wäre eigentlich mal ein spannendes Thema für einen fachübergreifenden Kongress, wo man mal wirklich guckt aus völlig unterschiedlichen Bereichen, wo gibt's denn die Schnittmengen und wie kann man sich gegenseitig helfen, finde ich eigentlich ein sehr spannender Ansatz.
Ich hätte dazu vielleicht noch einen Punkt und zwar glaube ich, also ich stimme all dem völlig zu. Ich glaube, vor allem im primärpräventiven Bereich gibt's Synergien, die noch nicht ausreichend genutzt werden. Auch darüber hinaus, glaube ich, wird eine engere Integration all dieser Bereiche immer wichtiger. Gerade jetzt wieder, und genau, ich will nicht damit langweilen, aber gerade dieses Thema Nihilismus, diese nihilistischen Gruppierungen verbinden so viele Aspekte von eben Pädokriminalität, Sextortion, sexualisierter Gewalt, Radikalisierung unter Umständen, Anleihen in diesen Bereichen, sektenartigen Dynamiken, Selbstverletzung, psychische Gesundheit und so weiter und so fort, dass man, daran merkt man es ein bisschen symptomatisch, wie eng die Verzahnung eigentlich sein müsste, um diesen Phänomenen gut zu begegnen. Und das merkt man auch in der Antwort durch die Praxis in verschiedenen Bereichen, aber auch durch die Sicherheitsbehörden, die auch nicht wissen, wo es jetzt genau einordnet. Die einen tun es in den Staatsschutzbereich, die anderen tun es eher in den sexuelle Gewaltbereich und ignorieren diesen Staatsschutzaspekt, die anderen ignorieren vielleicht den anderen Pädokriminalitätsaspekt ein bisschen mehr. Also daran sieht man es auch und das sieht man in der Praxis und in der Kinder- und Jugendhilfe, glaube ich, auch. Was aber schon eine Herausforderung ist, glaube ich, auch gerade für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Regelstrukturen ist, wenn wir eben diesen primärpräventiven Bereich überschreiten und dann hinkommen zu Gewaltfantasien und Fremdgefährdung und solchen Thematiken. Da merken wir schon, dass es da eine große Sorge gibt und auch relativ schnell blockiert wird im Sinne von, nee, das ist dann nichts mehr für uns, das ist dann was vielleicht für den Maßregelvollzug, aber nichts mehr für die Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel und ähnliche Bereiche. Und ich glaube, auch da geht es darum zu übersetzen. Also ich habe letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einer psychologischen Psychotherapeutin, die für eine Polizeibehörde tätig ist, die auch sagt, sobald man den Kolleginnen dann deutlich macht, worum es geht in der Regel, auch bei Gewaltfantasien und potenzieller Fremdgefährdung, nämlich Zugehörigkeit, Selbstwertgefühl und diese ganzen Dinge, die Übersetzung quasi in Kategorien, die anderen Fachkräfte auch kennen und mit denen sie umgehen können, kann man auch die Handlungssicherheit dieser Professionen erhöhen und dieser Institutionen und dazu beitragen, dass vielleicht auch Einzelpersonen nicht so schnell durchs Raster fallen. Ich kann total verstehen, dass es da eine Unsicherheit gibt und auch eine Sorge und man sich dem vielleicht eher nicht annehmen möchte. Aber ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, um die eigene Handlungssicherheit in dem Bereich zu stärken und eben Netzwerke aufzubauen, gemeinsam über solche Fälle nachzudenken, auch Ressourcen und Strukturen aufzubauen, in denen ich, wenn ich zum Beispiel in meiner Kinder- und Jugendhilfepraxis damit konfrontiert bin, mit so einem Fall, dann weiß, auf wen ich zugehen kann, um mich beraten zu lassen oder um einen Fall gemeinsam zu managen unter Umständen.
Genau, das ist so. Ja. Das ist so ein Bereich, den wir auch versuchen in unseren Fortbildungen immer zu fokussieren. Einerseits inhaltlich Synergien zu schaffen, Überschneidungen zu zeigen, was Fachkräfte schon automatisch tun in ihrer Arbeit, ohne sich speziell auszukennen mit den Phänomenen, dann Wissen zu fördern zu den verschiedenen Phänomenbereichen und dann aber auch die Vernetzung zu fördern zwischen zum Beispiel Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe und Fachkräften der Extremismusprävention und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und sicherlich könnte man da auch noch andere Fachkräfte, die irgendwie in dem Bereich tätig sind, hinzuziehen. Also zu schauen, wie können das einfach alle Seiten wissen, wann kann ich mich an die andere Stelle wenden. Und eigentlich sind in unserem Bereich ja alle auch immer offen, einfach mal zu informieren, ohne dass man jetzt direkt Fälle übernehmen muss, aber zu was über den eigenen Expertisebereich zu berichten. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir versuchen das in unserer Arbeit und wollen aber auch ermutigen, dass das möglichst viele andere tun, um unter anderem zur Extremismusprävention beizutragen.
Ja, es ist ein glaube ich, ein Riesenfeld. Sag ich mal, jetzt sind wir auch in der Zeit schon wahnsinnig. Ich könnte hier, glaube ich, noch einige Themen hier aufmachen. Meine Liste ist irgendwie total voll. Wahrscheinlich wär's super, noch eine zweite Folge zu machen. Ich glaube, das war für mich jetzt auch mal so ein Anstoß, auch mal nochmal ein Stück weiter zu denken, gerade diesen letzten Part drüber nachzudenken, wo kann man hier einfach auch vielleicht mehr Synergien noch schaffen und Dinge vernetzen, finde ich total spannend. Und vielleicht auch dann auf der Fachebene, glaube ich, würde das super funktionieren, aber vielleicht dann auch so auf der politischen Ebene, sag ich mal, wenn man alle Aspekte ein bisschen bündelt und vielleicht auch in Richtung Plattformbetreiber dann auch nochmal so, jetzt kommen wieder die über Radikalisierung sprechen, dann kommen jetzt wieder die über sexualisierte Gewalt sprechen im Netz. Ja, eigentlich wäre es ja spannend, wenn diese Kontexte mit einer Stimme gegenüber Plattformbetreibern kommuniziert würden. Und man, ich finde, das ist etwas, wo es lohnt, glaube ich, dran zu bleiben, um da noch eine klarere Kante auch zu zeigen gegenüber Betreibern. Ich könnte mir vorstellen, wir machen das Fass jetzt, glaube ich, nicht auf, es sei denn, Sie können es in drei Sätzen beantworten. Auch das Thema KI muss natürlich in jeden Podcast rein, jetzt aktuell. Ich glaube, dass vieles vielleicht auch lösbar wäre im Sinne einer positiven Lösung, wenn eine KI bestimmte Inhalte auch checken würde und sagen, ja, die sperren wir jetzt oder wie auch immer. Es braucht die Haltung und den Willen derer, die Inhalte ausspielen oder die Möglichkeit geben, auf Plattformen das zu tun. Und ich glaube, es braucht schon auch technische Lösungen. Sie hatten es ja gesagt, Prävention, wir müssen weiter probieren, aber so richtig den Heiligen Gral haben wir noch nicht gefunden. Und es braucht verschiedene Seiten. Es braucht die Fachebene, es braucht die Politik, die klar was machen muss, und es braucht die Betreiber. Aber ich finde es total spannend und würde wahnsinnig gerne nochmal mit unserer quasi letzten Rubrik das Gespräch ausklingen lassen.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Vielleicht ein Mythos, mit dem ich kurz anfangen könnte, ist, dass Radikalisierung nur bei Kindern und Jugendlichen auftritt, deren Eltern entsprechende Positionen vertreten. Das ist leider nicht der Fall. Und das hat mit diesen Risiko- und Schutzfaktoren zu tun, die ich angesprochen habe. Also Kinder und Jugendliche haben Bedürfnis nach selbstwertfördernden Maßnahmen, nach Identität, nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit. Und wenn Eltern und Umfelder das fördern, dann können sie gleichzeitig auch einem Extremismusprävention leisten. Das zusammen mit einem offenen Ohr und Aufmerksamkeit gegenüber dem, was Kinder und Jugendliche sagen, was sie konsumieren, wie sie sich kleiden, welche Symbole sie im Alltag verwenden. Das ist ganz wichtig, da offen zu bleiben. Und gleichzeitig, das haben wir auch mehrmals gesagt, ist es wichtig, genug Freizeitmöglichkeiten zu schaffen, genug Fördermöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, Jugendzentren zu haben. Also genug positive Gegenangebote, die den Extremismus unattraktiver machen und andere Freizeitmöglichkeiten, andere Jugendgruppen, andere Ideologien interessanter.
Genau, ich mache mal weiter. Vielleicht ein klassischer Mythos, den man jetzt in der Radikalisierungsprävention schon kennt, aber vielleicht ein anderes Thema, vielleicht auch noch nicht in dem Maße, der einem immer wieder begegnet ist. Radikalisierung ist keine Frage von Bildung oder Bildungsferne. Das spielt keine Rolle spielen, aber es radikalisieren sich weder besonders Kinder und Jugendliche, die besonders bildungsfern sind, besonders häufig, noch Erwachsene, die besonders bildungsfern sind. Das ist ein Problem, das alle Schichten, alle gesellschaftlichen Schichten betreffen kann. Ähnlich wie andere Dynamiken aus diesen Bereichen, also Kulte, Sekten und so weiter und so fort. Das ist nichts, was man, dem man allein durch Bildung Herr bzw. Frau wird. Das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt im Kontext Kinderschutz und eben auch Partizipation und Teilhabe. Kinder und Jugendliche sind in Bezug gerade auf das Internet nicht so handlungsinkompetent, wie man sich das, glaube ich, immer vorstellt und wie es die Debatten aktuell auch suggerieren. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Kinder und Jugendliche einbeziehen in die Entwicklung von Lösungen zu diesen Herausforderungen und nicht defizitär von oben herab auf sie blicken, als wären sie die Einzigen, die von diesen Entwicklungen und Dynamiken betroffen wären. Das sind sie nicht. Das betrifft uns genauso, das betrifft wirklich jede Generation über unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Gedanken, aber es betrifft uns alle. Das zu verschieben auf eine Debatte, die sich ausschließlich auf Kinder und Jugendliche fokussiert, und zwar auf einer defizitären Art und Weise, ist, glaube ich, ein Fehler. Wir müssen die einbeziehen, sie müssen Teil der Lösung sein und nicht nur von oben herab behandelt werden. Das wäre vielleicht noch ein kleines Plädoyer. Und insgesamt nochmal der Punkt, den Sie gerade stark gemacht haben. Wir brauchen natürlich Prävention, auch wenn das sicherlich immer ein Kampf gegen die Zeit ist, online wie offline. Wir müssen an der Verknüpfung von digitaler und nicht digitaler Präventionspraxis, gerade Beratungspraxis, stärker arbeiten. Zum Beispiel über solche Methoden wie die, die ich gerade kurz angerissen habe vorhin. Aber wir müssen natürlich auch stärker regulieren. Und wir müssen ganz, ganz stark in die Aufklärungsarbeit gehen in Bezug auf Fachkräfte, Angehörige, in Bezug auf digitale Lebenswelten und Dynamiken. Das wären so die Kernpunkte, die ich da sehen würde.
Ja, vielen herzlichen Dank an Maximilian Campos-Ruf und Sandra Schwarz von VPN. Und dieses Schlusswort, die Kinder einzubeziehen, das gefällt mir ganz besonders, weil das etwas ist, was wir uns auch immer stärker auf die Fahne schreiben und wir in Zukunft auch kein Projekt mehr umsetzen möchten, was nicht in irgendeiner Form auch ernsthaft die Kinder beteiligt und sie ernst nimmt und mitnimmt. Und das ist letztlich der Schlüssel auch zum Präventionserfolg, würde ich meinen. Ja, herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörenden das ein oder andere mitgenommen haben, in die Reflexion vielleicht gehen können, wie man auch in der eigenen Arbeit diese Themen mit einfließen lassen kann. Und dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.